Guten Abend, Bibellesen mit Gewinn in der Sommerrunde. Schön, dass sich trotzdem die Stühle so füllen und wir im August so eine große Zahl haben können bei unserem Bibellesen mit Gewinn. Teil 10 steht hier schon an der Wand für den Thessalonicher Brief, den wir uns vornehmen, ist das erste, dritte Teil. Aber insgesamt sind wir schon bei 10 Abenden angelangt und es wird heute wieder so sein, wie schon immer. Der Jens wird erst ein paar allgemeine Informationen geben über Bibellesen und was das für einen Gewinn bringen kann und wie man das angehen kann. Dann machen wir ein bisschen Pause und nach der Pause geht es mit der Tiefbohrung im ersten Thessalonicher Brief weiter. Ich bete mit uns am Anfang und dann hat der Jens gleich das Wort. Jesus Christus, wir sind dankbar, dass wir dein Wort haben. Und wir freuen uns darauf, dass wir in diesem Wort immer wieder neue Entdeckungen machen dürfen. Hab Dank, dass wir hier zusammen sind und ja, den ersten Thessalonicher Brief näher betrachten dürfen, dass wir überhaupt dich erleben in deinem Wort und dass uns das für unser Leben Gewinn bringt. Wir bitten dich, dass du mitten unter uns bist und dass du segnest und bei uns bist, uns die Augen öffnest für Dinge, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Amen.
Einen guten Abend auch von meiner Seite. Seid herzlich willkommen. Ferienzeit, Urlaubszeit, aber vielleicht auch eine Zeit, um besonders sich Zeit zu nehmen für Gottes Wort, für die Bibel, um sie nochmal intensiver zu lesen und zu studieren. Und dafür kann man ja seinen Urlaub auch gebrauchen und hernehmen, oder? Ich nehme regelmäßig vor, ein Buch im Urlaub zu lesen und am Ende stelle ich fest, ich habe es doch nicht geschafft. Aber das liegt an mir. Wir haben jetzt schon seit einiger Zeit, seit 1,5 Jahren, mit der Bibel beschäftigt, mit dem Verstehen beschäftigt, wie können wir die Bibel lesen mit Gewinn für unser Leben. Und dazu soll ja auch diese Bibelabende dienen, dass wir das immer mehr und besser erkennen, wie kann ich das persönliche Beschäftigen mit dem Wort Gottes für mich ja, zum Nutzen machen, zum Gewinn. Und das Verstehen soll es fördern und entdecken, wie die Bibel auch Anwendung findet in unserem Leben, unserem Alltag. Und ich möchte heute ja, euch das weitergeben, was eigentlich das Wichtigste ist bei dem Wort Gottes. Denn den größten Gewinn haben wir nicht, wenn wir das Wort Gottes lesen, auch nicht, wenn wir das Wort Gottes hören, sondern den größten Gewinn haben wir dann, wenn wir das Wort Gottes tun. Ja? Wenn wir das Wort Gottes tun und das ist das, was uns Gewinn für unser Leben bringt, wenn wir es umsetzen, wenn wir das Wort leben, nicht nur Hörer, nicht nur Leser, nicht nur Ausleger oder Kommentatoren oder gar Kritiker der Bibel sind, sondern vor allem Täter des Wortes. Und darum soll es heute gehen. Täter des Wortes. Ich habe ein paar Kinder zu Hause. Ich weiß nicht, ob ihr solche kennt. Wenn ich ihnen etwas sage, oder auch wir etwas ihnen sagen, sie das auch hören und wenn es gut läuft, antworten sie sogar mit Ja. Aber das heißt noch lange nicht, dass es auch getan wird. Und dann kann man einen Trick anwenden, man kann ihnen die Aufgabe aufschreiben auf einen Zettel und die lesen das auch, aber auch das heißt noch lange nicht, dass es umgesetzt wird. Und so, wie es unseren Kindern geht, so geht es uns auch. Ich möchte heute einsteigen mit einem Vergleich, den Jesus bringt. Und jeder, der von klein auf die Kinderstunde besucht hat, den Kindergottesdienst besucht hat, da hatte ich das Gleichnis schon mal gehört. Das Gleichnis wurde sogar in einem Kinderlied schon vertont. Und das hören wir uns jetzt mal an. Das fand ich so schön. Ab geht's. Yeah. Könnt auch mitmachen. Oder? Gewöhne früh dein Kind an den Weg, den es gehen soll, dann wird es auch gehen, wenn es alt ist. Ja, ich finde das schön, so ein Kinderlied. Wünschen wir uns, dass das so auch so richtig in die Herzen der Kinder hineinfällt. Ne? Und ich lese jetzt mal den Originaltext, was Jesus wirklich sagt. Und vielleicht fällt euch ja was auf. Lukas 6, Vers 46. Was nennt ihr mich aber, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber die Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Der aber, der gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf der Erde baute, ohne Grundmauer, der Strom stieß daran und zugleich fiel es. Und der Sturz jenes Hauses war groß. Ist euch was aufgefallen? In dem Kinderlied war die Empfehlung, unser Lebenshaus auf den Herrn Jesus Christus zu bauen. Ja, stimmt das? Ist ja prinzipiell nicht falsch, ist sogar sehr gut, wenn wir das machen. Aber das, was Jesus in diesem Gleichnis, in diesem Vergleich wirklich sagen möchte, deutlich machen möchte, ist, dass unser Lebenshaus nur dann feststeht, gut gegründet ist, wenn wir Gottes Wort nicht nur hören, sondern auch tun, es umsetzen in unserem Leben. Und Jesus nutzt dazu hier diese schöne Parabel. In einer Parallelstelle im Matthäus-Evangelium, da spricht er von einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute, wenn er sein Leben mit den Werten Gottes verknüpft. Es bringt Stabilität. Es bringt Stabilität, eine Festigkeit in unser Leben hinein. Und was hier deutlich wird bei diesem Gleichnis, Jesus spricht hier nicht von Ungläubigen. Ja? Wir denken ja manchmal auch, das sind die anderen, die ihr Haus auf Sand bauen. Nein, nein, Jesus spricht hier nicht von Ungläubigen, von solchen, die nichts von Gott wissen wollen. Denn die hier sagen alle, Herr, Herr. Ich lese nochmal den etwas längeren Text im Matthäus-Evangelium. Da wird das nochmal ein bisschen mehr herausgestellt. Matthäus 7, ab Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute, und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel, und der Fall war groß. Das wollen wir nicht, oder? Dass unser Lebenshaus zusammenfällt wie vielleicht so ein Kartenhaus. Nicht jeder, der vorgibt, zu Jesus zu gehören, wird in den Himmel kommen, sagt Jesus. Jesus nimmt hier eine Unterscheidung vor. Eine Unterscheidung bei denen, die von sich meinen, dazu zu gehören. Unser lieber Herr Jesus muss zu manchen Leuten sagen, ich habe dich niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und für mich ist es erschreckend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es sind welche, die anscheinend sogar im Namen Jesu übernatürliche Dinge getan haben. Zumindest sagen sie das von sich. Ja? Sie kommen ja mit diesem Argument zu Jesus. Und was mir hier bei diesem Text auffällt oder was wir erkennen können, sind zwei Dinge. Zwei Dinge, die diese beiden Menschengruppen, die Jesus unterscheidet, gemeinsam haben. Erstens, beide haben die Worte Jesu gehört. Beide haben die Worte Jesu gehört. Jesus verlangt nichts von dir, was er nicht vorher zu dir gesagt hat. Er spricht mit dir, er macht sich dir bemerkbar, er redet mit dir. Was du nicht zuvor gehört hast, das verlangt er nicht von dir. Beide Gruppen von Menschen haben das Wort Gottes gehört oder gelesen. Sie kannten den Willen Gottes, haben Predigten gehört, Andachten gehört, selbst in der Bibel gelesen, waren vielleicht in einem Hauskreis gewesen, haben viel über die Bibel diskutiert und gesprochen, Überlegungen angestellt, all solche Sachen. Hörer des Wortes waren beide Gruppen von Menschen gewesen. Zweitens wird deutlich, dass sowohl bei dem, der auf Sand gebaut hat, als auch bei dem, der auf Felsen gebaut hat, Stürme kamen, Unwetter kamen. Unwetter kommt auch in unserem Leben. Stürme kommen auch in unserem Leben. Ja. Weiß jemand nicht, von was ich rede? Immer wieder passieren in unserem Leben Dinge, die uns mal ganz schön durchschütteln, die unser Lebenshaus angreifen und ins Wanken bringen wollen. Und dann ist es gut, wenn wir nicht zu denen gehören, die dann verzweifeln und vielleicht aufgeben sogar, weil unser Lebenshaus da ins Wanken gerät, durchgeschüttelt wird. Nicht zweifeln an dem, was auch Jesus in unserem Leben aufgebaut hat durch sein Wort. Nicht abweichen von ihm, sondern wir bleiben stehen, bestehen in dem, was Jesus uns ins Herz gelegt hat. Und manchmal kommen die Stürme so heftig in den Leben einiger Menschen, vielleicht auch in deinem Leben, dass sogar unser Lebenswille gebrochen werden soll. Und dazu ist es dann überlebensnotwendig, dass wir eben nicht auf Sand gebaut haben. Aber Stürme sind normal, auch im Leben eines Christen. Kein Zeichen, dass Gott dich verlassen hat. Manchmal denkt man das ja, ja. Da fällt man in diese Falle. Oh, hat Gott mich jetzt verlassen, wenn irgendwo der Sturm kommt? Aber erinnert euch mal an die Jünger Jesu, ja, auf dem See Genezareth. Jesus war bei ihnen, der Sturm kam trotzdem. In unmittelbarer Nähe. Also das ist kein Zeichen, dass Gott uns verlassen hat. Und wie krass ist es hier, wenn Jesus sagt, dass derjenige, der sein Lebenshaus nicht auf das Wort Gottes gebaut hat, dass der, wenn Lebenskrisen kommen in seinem Leben, dramatisch, verzweifelt und zu Fall kommt. Der Fall wird groß sein, sagt er. Und wenn man sich so umhört, auch unter Christen steigt die Selbstmordrate. Habt ihr das gewusst? Die Selbstmordrate unter Christen steigt zunehmend an. Menschen, die nicht mehr aus noch ein wissen, die keine Perspektive mehr für sich sehen, die verzweifeln, psychisch auch matt und krank werden, depressiv. Da ist eine große Not, auch in unserem Land, auch in unserer unmittelbaren Umgebung. Menschen, die ihr Lebenshaus zusammenfallen sehen. Und besinnen wir uns immer wieder auf das, was Gott durch sein Wort in unser Leben hineingelegt hat. was er gesagt hat, seine Zusagen, seine Verheißungen. Wir haben doch eine lebendige Hoffnung in uns, oder? Durch das Wort Gottes. Eine lebendige Hoffnung, die in uns lebt, die in unser Leben hineingelegt wurde. Und die bringt eine dermaßene Stabilität hinein, dass wir auch in den dunkelsten Stunden unseres Lebens standhalten können, stabil bleiben können, fest bleiben können. Wie sonst könnten unsere Geschwister in der Verfolgung, Nordkorea oder anderen christusfeindlichen Ländern, standhalten bis zum letzten Atemzug, wenn nicht sie ihr Leben, ihr Lebenshaus auf dem Wort Gottes aufgebaut hätten. Was sie durchträgt, auch in diesen schlimmen Stunden, in diesen schlimmen Zeiten. Täter des Wortes. Und somit ist auch das Ziel der Verkündigung des Wort Gottes nicht nur, dass Menschen Christen werden. Da geht es erst nämlich richtig los. Wenn jemand sich zu Christus wendet. Das Wort Gottes, welches er Christus ist, soll im Menschen Gestalt nehmen. Hervorbringen das, was Gott sich letztendlich vorgestellt hat. Was Jesus sich von dir wünscht. Verwandelt werden in das Bild Christi immer mehr. Gottes Wort in Tat umsetzen. Gottes Wort hat also seine Wirkung in unserem Leben, aber auch seine Auswirkung. Beides gehört zusammen, Wirkung und Auswirkung. Und Gott ist der Urheber von allem. Er hat Gewalt und Macht, Herzen zu verändern. Wir können das nicht, wir wünschen uns das manchmal, ja, dass wir Herzen verändern könnten. Aber nein, Gott hat die Gewalt und die Macht dazu, Herzen zu verändern. Doch das gehörte Wort, was wir in unserer heutigen Zeit auf vielerlei Weise ja hören können. Ja, wir haben ganz andere Möglichkeiten als die früher, Gottes Wort zu hören, aufzunehmen. Es muss zunächst bei dem Hörer bewahrt werden im Herzen. Ja. Ich musste da an diese Maria denken, die Mutter Jesu. Sie hört von den Hirten die Worte des Engels und dann heißt es so schön und bedeutungsvoll, sie bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen. Später dann nochmal nach 12 Jahren, dann als ihr Teenager dann sich im Tempel rumtreibt und sie die ganzen Argumente nicht versteht, auch da heißt es nochmal, all diese Worte behielt sie in ihrem Herzen. Auch wenn sie nicht gleich, wir verstehen auch nicht alles, was Jesus uns sagt, alles, was die Bibel uns sagt. Aber wir können sie dennoch in unserem Herzen bewahren. Das, was Gott hineinlegt. Und das ist das Geheimnis, wenn Christen in Bezug auf das Wort Gottes aufmerksam werden. Aufmerksam werden. In unserer heutigen Zeit ist es ja viel schwieriger geworden. Wir sind so abgelenkt und eine Fülle von Informationen, die auf uns einströmt. Wir müssen aussortieren, wir müssen da auch manches aus unserem oder in unserem Gehirn einfach durchwinken. Wir können nicht alles behalten. Meine Frau schimpft immer mal mit mir, wenn ich bestimmte Sachen, die sie mir gesagt hat, dann vergesse. Ja? Aber wir können nicht alles behalten. Ich übe, ja. Aber das gelingt uns nicht. Es ist einfach zu viel. Aber ist euch schon mal aufgefallen, wenn uns bestimmte Dinge wichtig sind? Das heißt jetzt nicht, dass meine Frau, das, was sie mir sagt, nicht wichtig ist. Aber wenn uns was wichtig ist und wenn wir was wirklich behalten wollen, ja, dann geht auch unser Herz dafür auf. Dann gelingt uns das auch zu bewahren, ohne große Anstrengung, das zu behalten einfach. Man hat ja mal rausgefunden, ich weiß nicht wie, dass der Mensch bis zu 90% von dem Gehörten wieder vergisst. Stimmt das, Thomas?
Stimmt.
Bei mir zumindest, bei dir vielleicht nicht, aber das ist nicht sehr motivierend für einen Prediger oder für einen Pfarrer, ne? Das ist nicht so, aber
siebenmal sagen, damit es einmal gehört wird.
Okay. Ja, die Wiederholung, das Pädagogische kommt dann auch noch rein, durch Wiederholung. Aber auch wenn es uns interessiert, wenn wir offen sind dafür, können wir Dinge in unserem Herzen bewahren. Ja, die pädagogische Seite, dass man dann noch durch Wiederholung, deshalb lesen wir als Christen ja auch nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens die Bibel einmal durch, sondern immer wieder, beständig beschäftigen wir uns mit dem Wort Gottes, ja, damit wir die Dinge behalten. Gottes Wort. Aber es hat auch zudem unser Herz diese Fähigkeit, es etwas zu bewahren, wenn wir es wirklich wollen und wenn es uns wichtig ist. Und wie gesagt, ich muss das für mich immer wieder trainieren, Dinge da auch zu behalten. Ich tue mich zum Beispiel regelmäßig vor so ein Bibelquiz drücken. Ja? Also, man denkt immer, als Pastor, als Pfarrer muss man das alles wissen, was die Frau. Aber ich merke mir nun mal nicht die Nebenfrau der Patriarchen. Ich merke mir auch ihre Alter nicht und all diese Dinge. Das ist für mich, ich falle da regelmäßig durch. Aber ich übe. Trotzdem ist es wichtig, dass wir Dinge im Wort Gottes nicht nur lesen, weil wir eine Pflicht erfüllen, wieder abgehakt, heute bei einer Andacht gelesen, meine Bibel lese, schön war's, sondern dass wir die Dinge, die Gott zu uns spricht, auch in unserem Herzen bewahren. Dass dieser tote Buchstabe lebendig wird für uns, zum Rema. Ja, das heißt es ja, durch den Heiligen Geist wird das Wort Gottes lebendig, wird es zum Rema, zum Reden Gottes für uns. In Römer 10, da wissen wir ja, wie Glaube entsteht. Dort heißt es nämlich, dass der Glaube, er kommt durch die Verkündigung. Die Verkündigung muss aber aus dem Rema, ja, durch den Geist lebendig gemachte Wort Gottes kommen. Nur so wird dieser alte Buchstabe, dieses alte Wort lebendig zum Rema für uns. Und nur so kann derjenige, der eine Verkündigung, eine Andacht, eine Predigt oder was auch immer im Internet eine Botschaft hört, das Geheimnis von Glauben erleben. Nur so. Er kann nicht bei sich selbst beschließen, jetzt glaube ich. Das geht nicht. Nein, es braucht dazu zuerst Gottes Wort. Das Wort Gottes kann in unserem Herzen Glauben entfachen. Glauben entfachen. Leider nicht in jedem Herzen. Das ist, ja, leider, muss ich sagen. Leider nicht in jedem Herzen. Das liegt aber nicht immer an dem Rema, an dem lebendigen Wort Gottes, sondern Matthäus 13, hier lehrt Jesus über diesen vierfachen Ackerboden. Ihr kennt alle das Gleichnis, ja, davon gehe ich mal aus. Dieses vierfache Ackerfeld beschreibt, so erklärt Jesus dann im Nachgang seinen Jüngern ein Ackerfeld. Und wer von euch schon mal in Israel war, weiß, was das für steiniger Boden dort ist. Ja. Überhaupt nicht so geeignet für die Landwirtschaft. Da gibt es nicht so gerade Furchen wie auf deutschen Feldern durchgezogen. Sondern wenn man da gerade in der Zeit Jesu so ein Grundstück sein eigen nennen durfte, dann hat man dort, wo kein Fels war, die Erde etwas aufgelockert, reingegraben. Wenn man fleißig war, hat man sogar noch die Dornen rausgezogen, alles, was Saatkeimung verhindert, ja, weggemacht. Aber dann gab es auch so Trampelpfade, wo die Tiere oder auch die Menschen langgelaufen sind. Das hat man einfach so gelassen. Und auf diesen Boden hat man dann den Samen ausgestreut. Und das greift Jesus auf. Das hat er vor Augen, wenn er mit dieses Gleichnis bringt. Die Menschen damals wussten ganz genau, von was Jesus redet. Wir brauchen heute manchmal da ein bisschen eine Erklärung dazu. Aber das Saatgut wird ausgebracht auf dieser Fläche und er erklärt, etliches von dem Samen fällt auf dem Weg. Es passiert einfach. Saatgut fällt auf dem Weg und er beschreibt, was damals in der Natur auch stattgefunden hat. Da das auf dem Weg oberflächlich lag, war das natürlich auch ein gefundenes Fressen für die Vögel. Ja, sie haben es ganz schnell erkannt, es als Nahrung, als Futter erkannt und kommen und picken es weg, sagt Jesus. Ganz schnell geht das und dann legt Jesus das aus. So ist es auch mit dem Wort Gottes. Dass man hört, aber die Herzen sind hart und die Lebensumstände vielleicht haben das dazu geführt, Groll, Hochmut, Bitterkeit, was auch immer, vieles mehr, nicht verstehen wollen, nicht offen gegenüber Gottes Wort. Ja. Und der Teufel kommt und raubt dieses gute Wort Gottes wieder. Obwohl es lebendig ist. Jesus beschreibt ja sich als den Sämann. Also wir können davon ausgehen, dass das Wort kraftvoll ist. Ja? Lebendiges Wort, Rema. Also die Botschaft ist kraftvoll. Was man von uns als Pfarrer, Pastor nicht immer von den Predigern behaupten kann. Ja? Bei Weiden kommt nicht aus jeder Predigt Glaube. Schade eigentlich. Aber es kann daran liegen, dass sich mancher Verkündiger nicht die Mühe macht, dieses Rema in der Botschaft durch Gebet zu erringen, zu finden auch. Oder ist vielleicht selber so weit von Gott entfernt, dass er nichts Lebendiges rüberkommen kann. Geschweige denn Glaube entsteht. Der alte tote Buchstabe wird nur lebendig, wird nur zum Rema durch den Heiligen Geist, der es lebendig macht. Also, wenn schon, wie wir das hier bei Jesus sehen, diese Seite der Verkündigung gut aufgestellt ist, das Rema gesprochen wird, trotzdem garantiert es noch nicht den Erfolg bei dem Zuhörer. Das zeigt dieses Gleichnis ziemlich deutlich. Es kommt auch auf den Herzenszustand an, der muss dabei noch bedacht werden. Also, der Same auf den Weg war das Erste. Weiter spricht Jesus, einiges fällt auf den Fels. Und jetzt könnte man annehmen, Fels ist doch eigentlich viel schlechter als Weg. So im ersten Moment. Aber auf dem Fels, da wuchs Moos, Flechten, da waren Spalten, wo Humus sich drinnen ansammelte. Und wenn da Samen hineinfiel, da ging das erstmal richtig schnell auf. Humus ist ein guter Dünger und der Same sproste auf. Aber dann, um den Halm aufzurichten und letztendlich um Frucht zu bringen, musste da auch die Wurzel tiefer. Und ganz schnell ist die auf Felsen gestoßen und es war kein beständiges Wachstum möglich. Die Pflanze verdorrte und verwelkte. Es brachte auf alle Fälle keine Frucht hervor. Und dazu sagt Jesus, so ist es bei denjenigen, deren Herz hart ist, der zunächst einmal das Wort Gottes mit Freude und Begeisterung schon aufnimmt, ja, aber in seinem Herzen keine Wurzeln schlägt, keine Frucht bringt. Und so kannst du als Christ dennoch in deinem Leben frustrierende Momente haben, bei dir selbst oder in deiner Entwicklung auch, durch Leben, durch Leiden. Selbst wenn du in einer Kirche bist, wo lebendige Predigt ist, aber bei dir wieder alles verkümmert, weil in deinem Herzensboden dieses Wort Gottes keine Wurzeln schlagen kann, denn es wieder verkümmert. Und diese Leute, die brauchen eine Herzensbehandlung. Eine Herzensbehandlung. Jesus möchte uns dabei helfen. Er schenkt uns ein neues Herz, hilft uns, dass gebrochene Herzen heil werden und dass dann wieder wir wieder zum Täter des Wortes werden können. Wenn in deinem Leben keine Frucht entsteht, dann sei mal ehrlich, dann wird es ganz schnell langweilig. Mit dem Christsein auch. Wenn ein Christenleben fruchtlos ist, dann wird es irgendwann langweilig und du pflegst nur noch eine schöne Tradition. Das Christsein ist nicht abenteuerlich, bringt keine Freude und auch keine Erfüllung. Aber das hat uns ja Jesus versprochen. Also, das war der Same auf den Felsen. Die dritte Art von Fläche beschreibt Jesus als unter die Dornen gesät. Etliches fällt unter die Dornen. Es sind Menschen, die so in dem Sorgenbereich zu Hause sind. Sie machen sich über alles mögliche Sorgen. Gottes Wort wird erstickt, wie es auch in der Natur ist. Wo wenig Licht hinkommt, da kann schlecht etwas wachsen, eine Pflanze schlecht gut gedeihen. Also die Dornen in unserem Leben müssen entfernt werden. All das, was das Keimen und das Wachstum behindert. Doch manche Menschen lieben es, sich Sorgen zu machen. Fühlen sich richtig wohl darin. Wenn ich und dies und das. Man muss sich doch Sorgen machen. Ja, dann ist man doch leicht fertig. Vielleicht auch von den Eltern her schon vorgelebt. Angst vor Armut. Immer das Schlimmste befürchten. Es könnte ja. Das ist das, was, wo Jesus sagt, unter die Dornen gesät. Aber jetzt spricht auch noch Jesus von dem guten Boden, von den offenen Herzen. Das sind die, die Gottes Wort hören, verstehen und Frucht bringen. Wo etwas sichtbar wird, auch in ihrem Leben, wo andere etwas erkennen. Das Wort Gottes, das Saatgut, fällt in ein gutes Herz, ein offenes Herz hinein und bringt seine Frucht. Es verändert etwas. Es verändert etwas. Du bleibst nicht, wie du bist. Wenn dir nach 10 Jahren Christsein jemand sagt, auf die Schulter klopft, ach, immer noch der Alte, dann ist etwas falsch gelaufen. Ja? Der meint es vielleicht als Kompliment, aber nein, nein. Wir verändern uns immer und immer mehr hinein in das Bild Jesu. In Lukas 8, Vers 15, da klingt das so. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Ein fruchtbares Leben. Das wünscht sich, das wird auch an vielen anderen Stellen deutlich bei dem, was Jesus sagt. Das wünscht sich Jesus für unser Leben als seine Nachfolger. Sie werden zu Tätern des Wortes, gründen ihr Lebenshaus so auf festem Grund, wo Trockenheit kommen kann, wo Sturm, Starkregen, all das kann unserem Lebenshaus nichts anhaben. Wo wir feststehen, auch in den Widrigkeiten unseres Lebens, und keiner bleibt davon verschont. Die kommen auf alle Fälle. Also, wie ein gutes Fundament zu einem guten Haus, zu einem soliden Haus gehört, so soll auch der rechte Umgang mit dem Wort Gottes zu unserem Leben gehören. Das ist unsere Verantwortung. Nur das oder nur dann kommt auch diese göttliche Stabilität in unser Leben hinein. Unser Glaube und auch unser Leben gewinnt durch das Wort Gottes und deren Umsetzung eine außergewöhnliche Stabilität. Jesus Christus, der ja das Wort ist, das haben wir uns schon in einem anderen Teil angeschaut, wohnt in unseren Herzen und befähigt uns, Täter des Wortes zu sein. Wir machen das nicht aus eigener Kraft, sondern Jesus Christus ist mit uns. Und der Apostel Paulus, er bestätigt das mal in einem Nebensatz in seinem Brief an die Gemeinde in Rom. Es geht hier um Zusammenhang, um die unparteiische Gerechtigkeit Gottes, also Juden haben gegenüber den Griechen, also den Heiden, diesbezüglich keinerlei Vorteil, sagt er. Und er sagt dann, es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Also Gesetz, was unter anderem Gottes Wort ist, nicht nur hören, für gut finden oder es von anderen erwarten, ja, sondern selber tun. Die Juden, sie hielten sich damals in diesem Konflikt hier für etwas Besseres, weil sie das Gesetz hatten und weil sie es immer gelesen haben und ihnen gegeben wurde. Und sie waren Spezialisten darin, es gerne auch von anderen eingefordert haben, nach dem Wort Gottes zu leben. Und Paulus sagt, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Wenn ihr schon, anstatt durch Christus, durch das Gesetz gerecht sein wollt, dann müsst ihr es auch tun. Und zwar alles. Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein. Wir tun das Wort Gottes nicht, um gerechtfertigt zu werden. Ja, dass wir uns nicht falsch verstehen. Sondern mit diesen, als Folge, sagen wir es mal so, als Folge unserer Rechtfertigung leben wir und tun das Wort Gottes mit einem neuen Herzen, einem neuen Leben, veränderten Lebenswandel. Daraus werden wir zu Tätern des Wortes Gottes. Zum Abschluss möchte ich nochmal eine Aussage des Apostels Jakobus mit ins Spiel bringen, der ja in einer besonderen Weise für einen praxisnahen Glauben eintritt. Ja? Jakobus habt ihr schon alle mal gelesen. Sehr praxisbezogen seine Aussagen über den Glauben. Und er beschreibt im ersten Kapitel seines Briefes, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen. Und er hat zugleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Will das jemand glückselig sein? Ich nehme mal an, ich vermute mal, ihr alle, ja? Und deshalb schauen wir uns jetzt mit den Worten von Jakobus nochmal ein bisschen genauer an. Er sagt, wir sollen Täter des Wortes sein und keine bloßen Hörer. Vielleicht beruhigst du dich damit. Ja, ich höre doch immer Andachten, höre doch die Predigt an, lese in der Bibel. Vielleicht beruhigst du damit dein Gewissen. Oder du denkst, vielleicht sieht es auch gut vor anderen aus, wenn ich sagen kann, ich lese regelmäßig in der Bibel. Jakobus sagt, wenn du nicht zur Tat schreitest, wenn es nicht zur Umsetzung kommt, wenn es keine Anwendung findet in deinem Leben, du betrügst dich selbst oder andere. Je nachdem, wem du was vormachen möchtest. Es ist nutzlos. Du wiegst dich in einer falschen Sicherheit, betrügst dich selbst. Du schaust dein Leben zwar beim Lesen an wie in einem Spiegel, sagt Jakobus, ja, aber wenn du das nicht umsetzt, was du liest, dann ist es so, als gehst du einfach weiter darüber hinweg, vergisst es wieder. So ungefähr will das Jakobus mit diesem Bild, mit dem Spiegel zum Ausdruck bringen. Wenn du das, was du liest, nicht umsetzt, dann geht es dir wieder verloren. Du und dein Leben haben nichts davon. Wie schade. Hingegen, wenn du den Willen Gottes tust, also dieses Gesetz der Freiheit, das Gesetz Christi tust, ein Täter des Werkes Gottes bist, dann macht es dich glückselig. Der Friede Gottes zieht in dein Leben ein, deine Seele kommt zur Ruhe, du wirst glücklich und zufrieden, um dieses alte Wort glückselig mal zu beschreiben. Das ist das, was dich zur Ruhe bringt, wo du glücklich drin bist. Und jetzt nochmal zurück zu unserem Ausgangstext. Weil unser Herr Jesus uns liebt und das Beste für uns im Sinn hat, gibt er sich sehr viel Mühe und gebraucht hier so einen anschaulichen Vergleich, um deutlich zu machen, setz doch bitte dein Lebenshaus auf einen festen Grund. Bau dein Lebenshaus auf Felsen. Ich möchte nicht, dass es zusammenfällt. Gottes Wort hören oder lesen, das allein reicht nicht aus. Es ist zu wenig. Es bringt nicht das Resultat, was Jesus sich von uns wünscht. Wirklichen Gewinn für unser Leben haben wir dann, wenn wir Gottes Wort tun, wenn wir es umsetzen, wenn es zur Anwendung kommt bei dir. Du kannst jeden Sonntag eine gute Predigt hören, Andachten, kannst selber die Bibel studieren, kannst im Internet deinen Lieblingsprediger folgen, kannst auch jedes Mal hier zur Bibel lesen mit Gewinn kommen. Das ist schön und gut und wichtig. Aber echten Gewinn wirst du nur dann haben, wenn du das Gehörte auch in deinem Leben umsetzt, wenn du zur Tat schreitest. Ansonsten bleibt auch dein Glaube nur Theorie. Wenn wir mal überlegen, alle Männer und Frauen in der Bibel, die wegen ihres Glaubens hervorgehoben werden, herausgehoben werden, in ihrem Leben hat sich der Glaube gezeigt durch ihr Handeln. Stimmt das? Oder fällt dir jemand ein, der nur einen theoretischen Glauben hatte? Nur vom Hören sagen? Nein. In allen Männern und Frauen Gottes, die so als Glaubenshelden auch gerade herausgestellt werden, hat sich ihr Glaube in Taten gezeigt. Sie sind Täter des Wortes geworden. Ein theoretischer, verbeugender Glaube nützt dir nichts. Soweit geht Jakobus dann an anderer Stelle nochmal weiter drauf ein. Wenn das, was wir glauben, nichts mit unserem Handeln zu tun hat, mit unseren Entscheidungen, die wir da täglich treffen, ja, mit unserem Leben, Jesus sagt, auf Sand gebaut. Und der Fall war groß. Und so möchte ich uns heute alle ermutigen, Gottes Wort zu leben, dass es zur Anwendung kommt in unserem Leben, dass wir es umsetzen. Das, was uns so wichtig und wertvoll ist, das, was wir erkennen aus dem Wort Gottes heraus, immer wieder neu. Ich habe mal noch eine Grafik mitgebracht, die möchte ich noch zeigen. Da die angefertigt hat, geht noch ein bisschen weiter. Wir sind bloß beim Gehörten und beim Getan, aber es gibt noch ein paar andere Stufen, aber das veranschaulicht etwas. Gedacht ist nicht gesagt. Gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist nicht akzeptiert. Akzeptiert ist nicht getan. Kennt ihr das in eurer Praxis? Das erlebt man doch oftmals. Ja. Lasst uns zu Tätern des Wortes Gottes werden. Und ich schließe mit den Worten Marias, der Mutter Jesu: Was er euch sagt, das tut. Ja. Eine weise Anwendung. Amen. Pause.